Haus 1. Wir machen Podcasts.
Werbung.
Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt ist er da. Und zwar so richtig. Der Herbst. Und mit ihm dieses nasskalte Wetter, das einem so in den Kragen kriecht. Mit anderen Worten, die Heizsaison, die geht wieder los. Aber war da nicht irgendwas? Genau, die Energiekrise. Der ganz große Knall, der ist uns jetzt zum Glück bis jetzt erspart geblieben. Aber sparen lohnt sich natürlich trotzdem immer. Einmal fürs Klima und einmal für den Geldbeutel. Wenn du also was fürs Klima tun willst und auch den eigenen Geldbeutel schonen willst, dann haben wir jetzt hier ein paar Tipps für dich. Heize nur die Räume, in denen du dich auch wirklich gerade aufhältst. Denk dran, 20 Grad Zimmertemperatur reichen dabei völlig aus. Jetzt in der kalten Jahreszeit sollten wir natürlich nicht plötzlich aufhören zu lüften, aber wenn du lüftest, dann lieber häufiger und dafür kürzer. Dann kühlen nämlich die Räume während des Lüftens nicht so aus. Der ultimative Spartipp ist natürlich Ökoenergie, und zwar echte Ökoenergie. Die gibt's zum Beispiel bei Polarstern. Polarstern bietet 100% echte Ökoenergie an, sowohl beim Strom als auch beim Gas. Und für jede Kilowattstunde investiert Polarstern in neue Ökokraftwerke. Natürlich braucht's aber für echten Klimaschutz auch eine andere Art des Wirtschaftens. Und deswegen ist Polarstern außerdem ein Social Business, zertifiziert durch B Corp und die Gemeinwohlökonomie. Das Ziel ist, mit Energie die Welt zu verändern. Also wenn bei euch gerade ein Wechsel oder ein Umzug ansteht, dann schaut am besten direkt mal vorbei auf polarstern-energie.de. Und mit dem Code Wochendämmerung bekommt ihr eine Gutschrift von 20 Euro auf eure erste Polarstern-Jahresabrechnung.
Willkommen zur Wochendämmerung vom 3. November 2023 mit
Wohnungen,
Armenien,
Flüssiggas,
der Ukraine,
Armen,
Israel,
einer Räuberpistole,
einer guten Nachricht,
dem Börsenticker,
einem Limerick der Woche,
Katrin Rönicke
und Holger Klein. Wo fangen wir an?
Weil wahrscheinlich hast du wieder Ukraine und Gedöns dabei, nicht?
Ja, ich würde mit Armenien anfangen diese Woche.
Armenien diesmal.
Ja, weil ich glaube, viele das wahrscheinlich gar nicht so richtig mitbekommen haben. Es passiert ja gerade so vieles gleichzeitig, deswegen kann man ja auch gar nicht alles mitbekommen.
Es ist zu viel.
Ja, es ist zu
es
viel.
Es ist gerade zu viel.
Also das zu viel ist, irgendwo.
Ich habe diese Woche im Grunde nur Überschriften gelesen und gedacht, nee, weg. Das ist irgendwie, es ist zu viel gerade, ja.
Jo, jedenfalls Foreign Policy berichtet und beruft sich dabei wiederum auf einen Bericht von Politico, der schon vom 13. Oktober ist, also auch schon ein paar Wochen alt jetzt, wo berichtet wurde, dass der US-Außenminister Antony Blinken und sein Außenministerium im Grunde davon ausgehen würden, dass in den kommenden Wochen, also damals war die Rede von in the coming weeks, also jetzt irgendwann, eine Invasion Aserbaidschans in Armenien bevorstehen könnte. Was jetzt viele Menschen in Armenien nicht so sehr überrascht hat. Die Armenier überrascht es nicht, weil im letzten Jahr, ich erinnere da auch an eine Sendung und erinnere nicht nur, sondern verlinke sie auch nochmal mit Anna Arijanyan. Im letzten Jahr hatte Aserbaidschan ja ganz unabhängig von dem damals ja noch umkämpften Bergkarabach oder Arsach, wie die Armenier sagen, armenisches Staatsgebiet angegriffen. Also wirklich armenisches Staatsgebiet, also auch international anerkannt armenisches Staatsgebiet. Da hatten wir am 10. Oktober letztes Jahr drüber gesprochen. Und das waren wirklich groß angelegte Angriffe, die auch ein Kriegsverbrechen waren im Grunde. Also Aserbaidschan ist da jetzt nicht, es wäre jetzt nicht so ungewöhnlich, wenn es das machen würde. Und jetzt hat er inzwischen Tatsachen geschaffen und hat 120.000 ArmenierInnen aus Arsach vertrieben, also aus Bergkarabach, was ja ein Teil von Aserbaidschans nun auch endgültig ist.
120.000 sind so ziemlich alle, ne? Oder?
Ja, das sind alle, genau. Ja, ja. Und jetzt droht eben, und das sagt Foreign Policy, eventuell die nächste Stufe der Eskalation durch Aserbaidschan. Und es geht dabei um den sogenannten Sangesur-Korridor.
Noch nie gehört.
Dachte ich mir. Deswegen hole ich ein bisschen weiter aus. Der wird auch manchmal der Nachitschewan-Korridor genannt. Nachitschewan ist eine Art autonome Republik, die westlich von Armenien liegt, während Aserbaidschan ja östlich von Armenien liegt. Und Nachitschewan gehört aber auch zu Aserbaidschan. Also ist einerseits autonom, hat eine eigene Regierung und so weiter und so fort. Aber da leben im Grunde nur Aserbaidschaner. Und es wird von Aserbaidschan auch anerkannt. Im Gegensatz zu Arsach, ja, das ja eigentlich auch gern eine autonome Region gewesen wäre, wo aber nur oder hauptsächlich Armenier gelebt haben. Deswegen wurde es nicht anerkannt. Die Bevölkerung von Nachitschewan ist nicht riesig. Also da leben irgendwie um die 400.000 Menschen. Aber immerhin doch viermal so groß, fast viermal so groß wie Arsach oder Bergkarabach war. Die Einwohner sind mehrheitlich schiitische Muslime. So. Jetzt gab es dort auch mal eine armenische Bevölkerung, die wurde aber wie immer von Aserbaidschan, aber auch von der Türkei eben unterdrückt und ist fast vollständig ausgewandert. Also man kann sagen, dass eigentlich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts Nachitschewan fast hundertprozentig aserbaidschanisch ist. Warum erzähle ich dir das alles?
Ja, warum erzählst du mir das alles?
Genau, Aserbaidschan hätte eben gerne eine direkte Verbindung zu Nachitschewan und eine solche direkte Verbindung würde durch Armenien gehen. Deswegen der sogenannte Sangisur-Korridor, der da in der Rede steht sozusagen. Und schon im April 2021 hatte der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev in einem Interview gesagt, und ich zitiere den jetzt mal, dass er den Sangisur-Korridor umsetzen wird, ob Armenien es will oder nicht. Und worum es da geht, ist quasi ein, ja, nach der Ansicht Aserbaidschans und auch Nachitschewans, das ja aber eben mit Aserbaidschan quasi gemeinsame Sache macht, dass da ein Korridor sein müsste, der einen sogenannten exterritorialen Status haben müsste. Sprich,
Transitstrecke oder was?
Ja, also es müsste unabhängig, also es dürfte nicht armenisch sein, ne? Und so. Es müsste eben militärisch sichergestellt sein, dass da Waren, Transporte und so weiter einfach ungehindert hin und her fahren können, was Armenien als Eingriff in seine territoriale Souveränität empfindet. Und im
Moment, Aserbaidschan will das militärisch sichern. Also ja. Die wollen letztendlich da eine Panzerkolonne hinstellen und dann hat Armenien eine aserbaidschanische Panzerkolonne in der Bude.
So ungefähr. Ja.
Eine super Idee.
Und deswegen gehen internationale BeobachterInnen jetzt davon aus, dass auch hier Aserbaidschan vermutlich versuchen wird, militärisch Tatsachen zu schaffen. Die haben auch 2021 bereits damit begonnen und immer weiter sind sie militärisch eben über die Ostgrenze Armeniens hinaus da eingedrungen. Also ExpertInnen sprechen da auch von einer schleichenden Annexion. So. Und das Interessante ist, dass die Unterstützung für diesen Korridor kommt nicht nur von Nachitschewan und Aserbaidschan, logisch, und auch der Türkei. Die Türkei ist ja bisher immer Unterstützer von aserbaidschanischen Plänen gewesen, hat auch dabei geholfen, dass Bergkarabach jetzt frei von ArmenierInnen ist.
Ja, Hauptsache es geht gegen Armenier.
Genau, also insofern, da können auch alle nochmal im Geschichtsbuch nachschlagen, was den Genozid an den Armeniern angeht. Da hat die Türkei ja eine lange Geschichte, worüber sie ja auch nicht sprechen möchte, aus Gründen. Und die Türkei ist jetzt eben auch dafür, dass es diesen Korridor gibt. Und nicht nur die Türkei ist dafür, sondern auch Russland. Und das ist ungewöhnlich, weil eigentlich war Russland immer so die, in Anführungszeichen, Schutzmacht Armeniens und hat auch so einen Friedensvertrag ausgehandelt 2020 zwischen Armenien und Aserbaidschan. Das Ganze hat natürlich nicht gehalten und wissen wir auch, Russland stand eben jetzt überhaupt nicht an der Seite Armeniens, sondern hat es im Grunde im Stich gelassen. Jetzt auch offenbar richtig auf der Seite Aserbaidschans. Und da zitiere ich jetzt nochmal Foreign Policy, die das Ganze zusammendenken. Die schreiben nämlich, Zitat, sollte der Sangisur-Korridor Wirklichkeit werden, würde dies eine geostrategische Verschiebung auf dem eurasischen Kontinent mit sich bringen und die revanchistische Politik zwischen zwei neoimperialen Akteuren, der Türkei und Russland, zementieren. Mit anderen Worten, es ist wichtig, dass wir da gerade hinschauen, beziehungsweise nicht genauso wegschauen, wie wir einst in der Ukraine weggeschaut haben, Weil letztendlich passiert in Armenien das Gleiche, was in der Ukraine auch passiert ist. Und das hat Anna ja vor einem Jahr auch gesagt. Ja?
Ich habe eben schon gedacht, klingt ein bisschen wie Ostukraine.
Ja, ja. Also es gibt tatsächlich, gab es ja auch bevor der Krieg 2022 so komplett ausgebrochen ist, einen ähnlichen Plan Russlands, dass es einen Korridor durch die Ukraine geben sollte, um die Krim zu versorgen. Mhm. Naja, also es gibt da so ein paar Parallelen. Nur was keine Parallele ist, ist eben, dass die Türkei ein NATO-Partner ist und EU und NATO und der Rest der Welt dazu bisher, naja, meistens schweigen und wenn dann nur so halbseidene, ja, beide Seiten sollen sich bitte benehmen, Statements von sich geben. Also das auf jeden Fall im Blick behalten. Wie gesagt, der US-Außenminister scheint Hinweise darauf zu haben, dass es da ja vielleicht eine Invasion geben könnte in den kommenden Wochen.
Multipolare Weltordnung. Mhm. Der stärkere Nachbar haut dem schwächeren Nachbarn eins auf die Mütze und kommt damit durch.
Ja.
Ja. Ich habe ein Ding noch hier liegen, das wollte ich eigentlich letzte Woche schon gebracht haben, aber es ist ein bisschen zeitlos. Hatten wir keine Zeit mehr zu. Ich fand es aber irgendwie ganz interessant auf so einer komischen Ebene. Mal gucken, ob es alle interessant finden. Und zwar hat das Kölner Institut der deutschen Wirtschaft sich was ausgedacht, den sogenannten Erschwinglichkeitsindex für Immobilien. Also wie erschwinglich ist Wohneigentum, insbesondere im Vergleich zwischen den Generationen. Was sie hergenommen haben, sind Zinsen, Preise, die Einkommen. Startdatum für den Index war das erste Quartal 1980, also im ersten Quartal 1980 war der Index bei 100, ja, weil ist ja ein Index. Den höchsten Wert hatte der im dritten Quartal 1981 mit 115,5, im dritten Quartal 2016 28,6, das heißt im dritten Quartal 2016 waren Wohnimmobilien am erschwinglichsten. Und jetzt, also heute, also zweites Quartal dieses Jahres, lag der Index bei 41,0. Das heißt, prinzipiell und im Durchschnitt ist das Wohneigentum heute zwar teurer als vor 15 Jahren, aber wesentlich günstiger als vor 50 Jahren, günstiger als vor 30 Jahren und nicht teurer als vor 20 Jahren.
Okay, das überrascht mich jetzt.
Ja, völlig das kontraintuitiv.
Kommt einem überhaupt nicht so vor.
Ja, ja, darum fand ich das so spannend. Also es ist eigentlich, ich glaube jetzt nicht, dass wir so viele ImmobilieneigentümerInnen in der Hörerschaft haben oder Menschen, die sich überlegen, in Kürze sich eine Immobilie zu kaufen. Was das Ganze so kontraintuitiv macht, ist die Eigentumsstatistik, weil die sieht halt ganz anders aus. Also die Eigentumsstatistik sieht nicht danach aus, als wäre es gar nicht so teuer, wie noch vor 50 Jahren sich ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen. Und das liegt daran, dass wir weniger Inflation haben als in den 80er und 1990er Jahren. Die Lohnerhöhungen in den letzten Jahren, Jahrzehnten sind sehr, sehr dünn gewesen. Früher gab es wesentlich mehr Eigenleistung. Ja, hast du dir halt irgendwie einen Rohbau mit Fenstern gekauft und den Rest hast du selber gemacht. Das macht anscheinend heute niemand mehr. Die Leute fangen später an, Geld zu verdienen. Das heißt, früher hast du halt mit, weiß ich nicht, 21 angefangen zu arbeiten beim Daimler. Mhm. Heute machst du erstmal noch deinen Bachelor und fängst dann irgendwie mit 30 an, hast also ganz andere Finanzierungszeiträume, die du hinten raus hast, also viel kürzere. Und weil die Preise gestiegen sind, brauchen die Leute mehr Eigenkapital. Und nicht nur, weil die Preise gestiegen sind, sondern weil die Grunderwerbsteuern auch gestiegen sind. Mhm. Außerdem, und das fand ich noch eine interessante Zahl, wir wohnen größer. Mhm. 1991 war die durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner knapp 35 Quadratmeter. 2020 waren es fast 48. Hm. So, wir schreiben auch dazu, da muss man dann allerdings auch mitbedenken, dass der Flächenkonsum pro Kopf dadurch steigen würde, dass ältere Menschen aus ihren großen Wohnungen nicht ausziehen, wenn die Kinder schon ausgezogen sind. Und Behandlungsempfehlungen gibt es IW auch noch dazu, nämlich besserer Zugang zu Eigenkapital, KfW-Kredite, überhaupt Kredite in ausreichender Höhe zu vergeben, die Befreiung von der Grunderwerbsteuer, wenigstens für sowas wie selbstgenutzte Immobilien oder die erste Immobilie oder so, und hatten wir auch schon mal hier in der Sendung, die Ausweisung von mehr Bauland, weil je mehr Bauland eine Kommune ausweist, desto billiger werden die Grundstücke. Also wenn du den Markt mit Angebot überschwemmst, sinken die Preise. Ja. Ich fand das total spannend.
Okay, muss ich mir echt mal anschauen. Ich glaube es immer noch nicht.
Ja, das ist wirklich absolut kontraintuitiv. Ja, 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 ja.
Aber es ist gut, dass du ein Inlandsthema mitgebracht hast.
Ich habe nur Inlandsthemen dabei.
Das ist sehr, sehr gut, als hätten wir uns abgesprochen, weil ich habe nur Auslandsthemen dabei.
Ich habe nur Inlandsthemen dabei und alle haben nicht wirklich, also jedenfalls nicht unmittelbar mit der großen internationalen Politik zu tun, weil, wie gesagt, das war mir diese Woche zu viel irgendwie.
Und ich habe nichts anderes geschafft. Guck, aber wir ergänzen uns doch wunderbar. Gucken wir in die Ukraine. Wie ich ja schon, ich glaube, vor 2 Wochen oder so gesagt habe, im Moment findet der Ukraine-Krieg so ein bisschen im Schatten statt, im Schatten dieser anderen Debatte über Israel, die anscheinend fast 100% der Aufmerksamkeitsspanne der meisten Menschen beansprucht für sich. Dazu komme ich auch gleich noch, natürlich. Tatsächlich berichtete diese Woche die Ukraine vom schlimmsten russischen Beschuss des ganzen Jahres bisher. Der Oberbefehlshaber der Ukraine gab insgesamt eine sehr düstere Einschätzung der aktuellen Lage, hat wirklich so Sachen eingeräumt, die man nicht hören will von der Ukraine. Ja, also es wurde uns ja auch schon vorgeworfen, wir würden immer die Ukraine zitieren und das würde immer alles in so glänzendem Licht sein. Die Ukraine ist selber gar nicht so, dass sie nur in glänzendes Licht stellt, wenn es nicht gut läuft, sondern die sagen gerade ganz klar, den Soldaten ist es nicht gelungen, verschanzte russische Verteidigungslinien und Minenfelder zu durchbrechen. Und die vor 5 Monaten begonnene Gegenoffensive, die ja das Ziel hatte, die Russen wieder aus dem Süden des Landes zu vertreiben, hätte nicht funktioniert. So. Er selbst spricht von der Pattsituation. Das ganze Interview gibt es im Economist. Das war am Mittwoch. Und als ich das gelesen habe, beziehungsweise gehört, also es war auch im Podcast beim Economist, da habe ich sofort an einen Artikel denken müssen in der Financial Times, den ich vergangene Woche hier fast zitiert hätte, aber dann hatte ich letzte Woche schon so viel anderen Kram zur Ukraine, dass ich das wieder vom Zettel gestrichen habe. Und zwar ein Kommentar von Timothy Snyder, den ich sehr schätze, weil er sehr, sehr klar und analytisch immer herangeht an die ganze politische Dimension dieses Krieges und von Tyrannei generell. Er hat da ja auch ein ganzes Buch über Tyrannei geschrieben. Und ich mag ihn aber auch, weil er eine übergroße Liebe und Wertschätzung für das ukrainische Volk hat. Also der hat da eine sehr enge persönliche Verbindung einfach auch zu. Und der hat in diesem Text sehr gut erklärt, finde ich, warum wir gefälligst nicht von der PAD-Situation sprechen sollten, weil nämlich das PAD ist eine Situation aus dem Spiel Schach. Und zwar eine, bei der keiner gewonnen hat und keiner verloren hat, aber trotzdem ist das Spiel erstmal aus. So. Und da sagt Snyder, im Schach bekommen ja alle, beide, die spielen, genau gleich viele Figuren. Eine Dame, ein König, 2 Türme, 2 Springer, 2 Läufer und die erste Reihe ist voll mit Bauern. So, beide haben auch nur diese Figuren. Ja, also es gibt auch keinen Nachschub. Und wenn es ein Patt ist, dann ist das eine Situation, für keinen, also die für keinen Spieler oder keine Spielerin auflösbar wäre, weil dann ist eben irgendwie alles ausgespielt sozusagen. So. Und er sagt, im Ukraine-Krieg müsste es gar kein Patt geben, denn wir könnten ja die Ukraine so versorgen, dass sie sich weiter verteidigen kann, dass sie weiter die Gegenoffensive machen kann. Ja. Und wenn sie irgendwo feststeckt und nicht weiterkommt, dann könnte der Westen das ja ändern, indem er liefert. So. Das heißt, anstatt sich hinzustellen und zu sagen, ja, so ein Mist, das ist jetzt aber eine Pattsituation, ja, mit dem Blick darauf, dass man eigentlich selbst diese Situation auflösen könnte als Westen.
Das ist so intellektuell hochgradig unredlich.
Voll. Ja. Also ich meine, jetzt hat es die Ukraine leider selber gesagt, aber davor kam diese Rhetorik tatsächlich aus dem Westen. Und es ist ein bisschen tragisch, dass das jetzt sozusagen von der Ukraine auch noch selbst übernommen wird. Wobei die ja tatsächlich nichts daran ändern können. Ne? Also
ja, und eventuell ist das auch ein Hinweis darauf, dass sie die Hoffnung aufgegeben haben, dass wir ihnen ja sinnvoll helfen würden in Zukunft.
Ja, also tatsächlich sieht es momentan nicht gut aus. Und die Ukraine droht wirklich hinter den anderen Problemen zu verschwinden, die wir gerade haben. Genauso wie die Kurdinnen und Kurden im Übrigen auch dahinter zu verschwinden drohen. Ja. Und es ist wirklich schade, ich sage es jetzt gleich, Scham war ja in den letzten beiden Sendungen aus verschiedenen Gründen nicht dabei. Heute aus einem anderen Grund ist sie auch wieder nicht dabei. Und ich hoffe, dass sie nächste Woche wieder dabei ist, weil ich die ganze Zeit mit ihr darüber sprechen will, was in Syrien gerade los ist und was mit den Kurdinnen und Kurden gerade alles im Windschatten dieser Israel-Gaza-Hamas-Geschichte passiert.
Ich habe ja seit dieser Hamas-Geschichte habe ich ja, also da ist ja immer dieses, ne, das ist ja Kolonialismus, da wird ja das Land besetzt und so. Und ich habe seit 2 Wochen so einen ganz dreckigen Gedanken im Kopf, dass man eigentlich auch mal über die Gebietsansprüche der Türkei nachdenken müsste.
Ja, klar.
Weil die nämlich, das ist jetzt eine sehr weit geschlagene Volte, die ich hier mache, aber letztendlich rühren die Gebietsansprüche der Türkei da in der Region, insbesondere im Süden der Türkei, rühren aus den gleichen politischen, geopolitischen Irrungen und Wirrungen von 1915 bis 1928 ungefähr. Die Türkei hat ja auch gerade 100-jährigen Geburtstag gefeiert, aber deren Gebietsansprüche sind eigentlich genauso gut, zumindest in meiner Wahrnehmung. Vielleicht kennt sich jemand aus der Hörerschaft auch besser damit aus und kann mir diesen dreckigen Gedanken sauber machen oder noch dreckiger. Die Gebietsansprüche der Türkei sind in meiner Wahrnehmung ähnlich diskutabel wie die Gebietsansprüche Israels.
Umgedreht.
Wenn wir die gleichen Maßstäbe anlegen. Es ist nicht so 100%, aber je mehr ich da so hingucke, ne, so 1915, Ende des Osmanischen Reiches, diese ganzen Abkommen, die da geschlossen wurden, was sind ja jetzt alle in der Presse wieder gewesen, Balfour, Sykes-Picot, was gab es noch für eine Deklaration, ich weiß es gar nicht mehr. So, und ich wundere mich so ein bisschen darüber, dass niemand das mal aufgreift und einfach mal sagt, so, hier, hör mal, Erdogan, wenn du meinst, die Hamas hätte recht, was ist denn eigentlich mit den Kurden? Wenn wir deinen Maßstab anlegen an die Türkei, dann hast du dich aber mal ganz schnell aus Teilen deines eigenen Landes zurückzuziehen.
Ja,
Ich weiß nicht, ob das haltbar ist. Also ich weiß wirklich nicht, ob das haltbar ist. Das ist so ein Gedanke, mit dem ich so schwanger gehe, so nebenbei, und hatte ich auch eigentlich gar nicht vor, darüber zu reden.
Interessant fand ich, ich hatte dieses Jahr irgendwann im Frühjahr eine Sendung gemacht über die KurdInnen und die kurdische Frage, und es war für den Lilia-Podcast, warum es eben eigentlich eine der wichtigsten Fragen feministischer Außenpolitik sein sollte. Wir haben ja jetzt eine feministische Außenministerin und die kümmert sich um feministische Außenpolitik angeblich, aber macht sie halt nicht, wenn es um die Kurden geht.
Die misst die feministische Außenpolitik gerade an der normativen Kraft des Faktischen.
Ja, ja, meinetwegen auch so, wie auch immer. Das ist ja immer in Politik so. Und da hatte ich Shilan Kurtpur zu Gast, die macht ganz viel zum Thema KurdInnen, und die hat gesagt, dass die in Anführungszeichen sogenannte kurdische Frage, ne, was ja immer die kurdische Frage genannt wird, und eigentlich geht es nicht darum zu besprechen, was man tun kann, damit die KurdInnen ein Existenzrecht haben, ja, egal wie genau das dann ausdefiniert ist, sondern die hat gesagt, dass die Jüdinnen und Juden am ehesten verstehen können, was mit den KurdInnen ist oder wie die sich fühlen, und dass sie eben dieses Bedürfnis haben nach einem eigenen Ort, an dem sie sicher sein können. Und Shilan ist auch gerade wirklich komplett, geht auf alle Demos für Israel und steht an der Seite der Jüdinnen und Juden, weil sie halt sagt, naja, das ist auch so. Also die Juden haben ihren eigenen Staat, den brauchen sie, damit sie sicher sind vor ihren vielen Feinden. Und tatsächlich ist es ja so, die KurdInnen haben auch sehr viele Feinde. Guck in den Iran, guck Türkei. Also sie haben im Grunde, sind sie eine, sie sind ja nicht meine Minderheit, sind ja sehr viele Menschen. Und das fand ich einen total interessanten Gedanke, den man, wenn man jetzt, ne, internationale Gemeinschaft versucht zu denken von, okay, was ist das Recht eines Menschen, auch einem Staat anzugehören, kann ja das Recht eines Menschen sein oder in Sicherheit zu leben, müsste man dann nicht den KurdInnen auch einen Staat zugestehen? Und sie versuchen sie auch immer wieder, sich den selber zu errichten sozusagen. Und das ist ja tatsächlich auch ein sehr emanzipatorischer Kampf. Und tatsächlich sehe ich eher die Parallele. Tatsächlich verstehe ich aber gleichzeitig, dass mein Kopf fällt das irgendwie aus, dass die PalästinenserInnen die andere Parallele zwischen sich und den Kurden genauso sehen. Mhm. Und deswegen denke ich, ist wirklich die Zwei-Staaten-Lösung, die ja momentan wieder ein bisschen mehr auf dem Tisch ist, ja, wir müssen da wieder mehr drüber reden. Weil natürlich brauchen die PalästinenserInnen auch einen Ort, an dem sie
vor allen Dingen
sie
müssen da mehr drüber reden, nicht wir. Ich habe auch, das ist auch so ein Ergebnis der letzten Wochen, dass ich denke, wir hier reden viel zu viel über Dinge, die uns eigentlich nicht viel angehen. So, also ja, natürlich auch was angehen, weil ja, Staatsräson, bla bla. Aber ich finde schon beeindruckend, gut, wir haben das jetzt hier zu unserem Beruf auserkoren, dass wir über solche Dinge sprechen, aber jo, wie viel von wem zum Thema gesagt und gemeint und gedacht wird, ich finde das schon wirklich erstaunlich. Also Naja, und dann auch wieder vor allen Dingen
wie es so gemeint.
Ja, davon mal ganz abgesehen.
Also dieser Absolutismus und diese wirklich
ja.
Die Tonlage ja. Und
ja, auch dass also so viele Menschen sich dazu überhaupt einlassen. Also ich würde eigentlich erwarten, dass man viel öfter sagt, so, nee, ich keine Ahnung von, das ist alles schrecklich, ich lass mich in Ruhe. Mhm. Ja, und das dann so Leuten wie dir und mir und unseren Kolleginnen und Kollegen zu überlassen, diesen ganzen Kram irgendwie tiefer zu versuchen, zumindest das Ganze irgendwie tiefer zu verstehen und aufzubereiten und sonst wie. Aber das ist ja wirklich, ich finde das wirklich beeindruckend, wie laut und umfangreich das Rauschen im Walde, sagen wir mal, ist. Insbesondere jetzt bezogen auf Nahost. Was sicherlich auch was aussagt, ne? Dass Nahost ein so riesiges Thema schlagartig werden kann, während Russland, also das war ein großes Thema, aber so, ich habe nicht das Gefühl, dass Russland so groß diskutiert worden ist.
Doch, schon. Ja? Also doch, eigentlich finde ich schon. Nicht so. Das ist jetzt wirklich
komplett vielleicht einfacher zu diskutieren gewesen.
Ja, voll. Ich sage, ja, das ist ein Thema, was ich auch mitgebracht habe. Russland bzw. die Ukraine ist halt im Grunde fast ein perfektes Opfer.
Ja.
Ja, also die Regierung ist toll, Zelensky ist toll. Ja. Es ist sehr leicht, sich mit der Ukraine solidarisch zu zeigen, weil also eigentlich sind die halt.
Es ist sehr eindeutig, wer da angegriffen hat und wer angegriffen worden ist. Ja, ja. Und die Vorgeschichte ist auch nicht so, dass man da irgendwelche Grautöne sich zusammen fabulieren könnte. Ja,
ja, und also selbst da schaffen es ja manche. Auch manche.
Ja, ja, gut.
Ne? Also die da ein bisschen durch die Gegend ja irrlichtern ja. Und beide Seiten und dies und das. Ja, und ich habe wirklich das Gefühl, und das hat mich erinnert an eine Debatte, die wir letztes Jahr, es klingt jetzt wahrscheinlich schräg, wenn ich das sage, weil der Vergleich irgendwie schräg klingt auf den ersten Blick, aber letztes Jahr gab es eine riesige Debatte über Amber Heard und Johnny Depp. Weil da ging es um Gewalt und sie war halt das, ja, das Opfer von Gewalt durch Johnny Depp. Da gibt es auch diverse Beweise, deswegen kann ich das hier auch so sagen. Ja.
Okay.
Es ging auch nicht darum, ob sie das Opfer von Gewalt war oder nicht, sondern ob sie in der Öffentlichkeit ihn sozusagen diffamieren kann. Da gibt es so gerade nur in bestimmten Bundesstaaten in den USA die Möglichkeit, gegen sowas vor Gericht zu gehen. Und das hat Johnny Depp eben genutzt. Und deswegen war es ein riesiger Prozess. Mhm. Und die ganze Welt, ja, insbesondere auf TikTok, hatte eine Meinung dazu, was Amber Heard für ein schlechter Mensch ist und. Was ich eine ziemlich starke Gemeinsamkeit finde, weil TikTok muss im Moment auch wirklich am schlimmsten sein von allen sozialen Medien, was diesen Nahostkonflikt angeht. Und alle haben sich auf Amber Heard gestürzt und sie fertig gemacht, weil sie halt auch kein perfektes, reines, gutes Opfer war. Die war auch mal ein Arschloch, ja, und die hat sich auch mal daneben benommen und so weiter. Sie war trotzdem Opfer von Gewalt, ja. Aber sie war halt nicht perfekt genug für die Leute, die zugeschaut haben. Und ich habe das Gefühl, dass diese Idee des perfekten Opfers, ich verlinke da auch nochmal so einen Artikel aus dem Time Magazine von letztem Jahr, dass das so ein bisschen auseinandergenommen hat, dass Israel, das jetzt erstmal Opfer war der Hamas, halt auch einfach ein Scheißopfer ist, ja. Wenn du dir die Regierung so anschaust,
ja,
ist das halt ein Arschloch, eine Arschlochregierung, ja. Also mit Verlaub, ein Haufen wirklich schlechter Menschen. Ben-Gvir, Netanyahu, Gallant, der Verteidigungsminister, der uns ja auch in den Kommentaren reinzitiert wurde, ja, dass er vor 3 Wochen im Statement gemacht hätte in der Presse, dass Israel gegen Human Animals, also gegen menschliche Tiere kämpfen würde im Zusammenhang mit Gaza.
Ja, aber das habe ich auch gesehen und ich weiß leider nicht mehr, wo es war, ein Thread in einem sozialen Netzwerk, wo es darum ging, dass Hebräisch eine nicht ganz so facettenreiche Sprache ist und das wohl nicht Human Animal, wohl nicht die richtige Übersetzung ist, sondern eher Nicht-Menschen.
Unmenschen also, vielleicht einfach.
Sowas, ja, aber nee, eher Nicht-Menschen. Also gut, ja.
Okay, jetzt trotzdem ist diese Entmenschlichung ist natürlich eine Eskalationsstufe, die ja unnötig ist. Ne? Jedenfalls fand ich deswegen ganz gut, Shahak Shapira in der Taz vom Wochenende wurde zitiert, weil die Taz hat so festgestellt, ja, irgendwie fehlt den Linken und fehlt den Leuten im Diskurs so, fehlen ein paar Leitplanken, auf die man sich mal einigt und sagt, ja, darauf können wir uns einigen. Das halten wir jetzt mal fest. Und er sagt eben, und ich zitiere ihn jetzt einfach, PalästinenserInnen sind nicht die Hamas. Muslime sind keine Terroristen. Israelis sind nicht die israelische Regierung. Juden sind keine White Supremacists. Die Hamas ist eine Terrororganisation. Sie steht dem Frieden im Weg. Und Siedlungen sind schlecht und stehen dem Frieden auch im Weg. Zitat Ende. So. Und das, finde ich, wären doch mal so ein paar Leitplanken, wo man sagt, okay, und darauf einigen wir uns jetzt erstmal, bevor wir weiter diskutieren. So. Das fehlt aber, weil, also was ganz oft in den Kommentarspalten und in den sozialen Netzwerken und überall gerade kommt, ist so ein, Israel ist halt selber schuld und an allem schuld und als einzige schuld. So ein bisschen.
Ja, das ist so dieser Kontext, der da immer geliefert werden soll, der aber tatsächlich eigentlich eine Scheinkausalkette ist, die das Pferd im Grunde von hinten aufzieht. Ja. Also die vom Ergebnis ausgehend versucht, eine Kausalkette zu konstruieren. Und die liest sich halt derart plausibel, dass da sehr, sehr viele aufspringen können. Und dann bist du nämlich ganz schnell bei diesem, ja, das sind Kolonialisten, Siedlerkolonialismus, wird es ja neuerdings genannt. Und das ist unredlich.
Ja, voll. Da beginnt für mich im Grunde schon dieses antisemitische Narrativ. Und das, so heißt ja auch das Buch von Georg M. Hafner und Esther Shapira. Israel ist an allem schuld.
Und ja, da könnte ich dir jetzt direkt mal auf einen schönen Podcast hinweisen.
Ja, mach doch mal, bitte.
Den zufälligerweise ich aufgenommen habe.
Ja, sowas.
Und zwar, als das Buch neu rauskam, Israel ist an allem schuld.
Das ist ein paar Jahre her.
Sechs Jahre ist das her. Ich sehe es gerade hier. 2017, Juli 2017. Tue ich mal in die Shownotes.
Ja, voll. Und ich finde, dein Kollege Philipp Meinhold hat das sehr treffend aufgeschrieben, was da passiert in der Taz. In der Sparte Die Wahrheit, also die Satire-Seite, da gibt er 10 Tipps für einen israelkritischen Text. Mhm. Und Tipp Nummer 2 lautet, erwähnen Sie in Ihrem Artikel nicht die Hamas. Oder wenn, dann nur nebenbei. Alles andere würde nur ablenken von Ihrem Thema. Schließlich geht es Ihnen in Ihrem Text um Israel.
Ja.
Und ein sehr gutes Beispiel dafür ist ein Text, den ich jetzt schon sehr oft zugeschickt bekommen habe. Ihr braucht ihn mir nicht mehr schicken. Ich habe ihn jetzt schon sehr oft zugeschickt bekommen. Von Ras Segal. Der Titel ist A Textbook Case of Genocide. Also ein Lehrbuchbeispiel für Genozid. Und den Text habe ich dann nämlich mal direkt mit einer Suchmaschine durchsucht nach dem Wort Hamas. Ja, kann ich generell als kleine Strategie für, jemand schickt euch einen ellenlangen Text zu und ihr wollt wissen, okay, wie kann ich diesen Text einschätzen, empfehlen. Gebt einfach mal Hamas in die Suche ein. Und das Wort kommt in diesem Text 4-mal vor.
Ja.
Das erste ist in einem Satz wie so, seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober passiert dies und das. Ne? Also ist das erste. Also so einleitungsmäßig. So.
Dann Zustandsbeschreibung.
Zustandsbeschreibung. Dann weiter ein Satz, der geht wie folgt. Human Rights Watch hat bestätigt, dass zu den eingesetzten Waffen Phosphorbomben gehörten, die Körper und Gebäude in Brand setzen und so weiter.
Moment, aber war das nicht, war das nicht debunked mit den Phosphorbomben?
Nee, du meinst jetzt hier Korrektiv-Faktencheck, ne?
Ich weiß es nicht, aber also das ist ja schon länger her.
Ist schon älter, ja. Nee, Korrektiv hatte gerade frisch einen Faktencheck gemacht, dass Videos von angeblichen Phosphorbomben, die durch das Internet geistern, eigentlich aus dem März sind und aus dem Ukraine-Krieg und nichts mit Israel und Hamas und Gaza und so zu tun haben.
Mhm.
Aber es gab auch ein Video, auf das sich Human Rights Watch bezogen hat, das war nicht Teil des Faktenchecks. Das wurde wiederum von der Washington Post als verifiziert, die Echtheit verifiziert. Und insofern ist es noch nicht bewiesen, dass es keine Phosphorbomben gab, sondern es gibt eben dieses Video, das als verifiziert gelten kann erstmal. So.
Mhm.
Israel sagt, sie haben keine Phosphorbomben eingesetzt. Also dieses Video gegen die Aussage Israels. Und da müsste dann jetzt eine entsprechende Stelle einschreiten, um das unabhängig zu prüfen. So. Jedenfalls, was der, also jetzt mal unabhängig davon, ob das stimmt oder nicht, nimmt der Autor diesen Einsatz der Phosphorbombe als Beweis dafür, dass Israel die Palästinenser in Gaza als solche quasi angreift.
Mhm.
Und das würde laut UN-Völkermordkonvention den Fakt des Genozids quasi verwirklichen damit.
Mhm.
So. Also nur dieser Einsatz der Phosphorbombe ist für ihn der Beweis dafür, dass es genozidal sein muss. So. Und das, ich bin keine Kriegsrechtlerin und so weiter, aber nur dieses Ding einzusetzen, heißt noch lange nicht, dass du großes Unrecht getan hast. Ich bin nicht dafür, solche Bomben einzusetzen, bevor jetzt irgendwie die Kommentare wieder kommen. Aber inwiefern dieser eine, also es gab auch wahrscheinlich nur diesen einen Angriff und danach keinen weiter. der Beweis dafür sein soll, dass Israel genozidal gegen Gaza und die Menschen dort vorgeht, es ist halt einfach sehr, 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 sehr schwach. So. Der dritte Satz mit Hamas unterstellt dem Westen, dass es rassistisch sei, die Hamas als das pure Böse zu bezeichnen.
Okay, ja, okay. Ist vielleicht nicht das pure Böse, aber sehr nah dran. Mhm. Ist weniger rassistisch.
Und der vierte Satz ist dann, die Behauptung des Bösen lässt in ihrem Absolutismus die Unterscheidung zwischen Hamas-Kämpfern und Zivilisten im Gazastreifen außer Acht und verdeckt den breiteren Kontext von Kolonialisierung und Besatzung. Mhm. So, das waren die vier Stellen, wo Hamas in diesem Artikel vorkommt. Sonst gar nicht. Null. Da steht nicht, dass die Hamas, wie die New York Times berichtet, Jahre damit verbracht hat, in diesen Tunneln, die sie unter Gaza gegraben hat, Treibstoff, Lebensmittel, Medikamente, Munition und Waffen zu lagern, die sie nicht der Zivilbevölkerung zur Verfügung stellen, während die selber irgendwie Nahrungsmittel und Wasser brauchen. Da steht nicht, dass die Hauptoperationsbasis der Hamas sich unter dem Schieferkrankenhaus in Gaza-Stadt befindet oder dass die Hamas sich in Schulen, in Krankenhäusern, in Wohnorten versteckt, wenn sie angegriffen wird, also hinter den Zivilistinnen, deren Leben ihnen scheißegal sind. Das steht da alles nicht.
Ja, da geht es ja auch um was anderes. Da geht es ja auch darum, Israel jegliche Legitimität.
Genau, es ist wie Philipp Meinhold sagt, es geht halt, sprich nicht von der Hamas, weil du willst doch über Israel sprechen, nicht über die Hamas. Und das ist für mich immer ein sehr, sehr guter Hinweis.
Was übrigens, wo du Tunnel sagst, was total interessant ist auch, also man hat ja immer, wenn man hier so sitzt und sagt, ja, die haben da Tunnel gegraben, durch die Waffen schmuggeln und so, man hat ja dann immer so diese ne, Tunnelanlagen, mit denen irgendwie von Ost-Berlin nach West-Berlin die Leute geflüchtet sind irgendwie, ne, so handgegraben oder aus irgendwelchen gesprengte Ketten, irgendwie so Zweiter Weltkriegsfilme, wo sie aus dem Kriegsgefangenenlager sich freigebuddelt haben und alles so provisorisch und sowas. Nee. Das muss man mal googeln. Also wenn du mal googelst, also wenn du mal anguckst, es gibt ja Bilder von diesen Tunnelanlagen, das sind teilweise so Dinger, die sehen halt aus wie die Einfahrt in ein riesiges Bergwerk oder okay, das war jetzt auch übertrieben. Aber da kannst du halt mit Autos reinfahren und so, das ist schon echt, sind echt amtliche Dinger. Also das fand ich auch, man hat immer so ganz komische Bilder im Kopf, finde ich. Ja, da hatte ich ja schon mal gesagt, auch wenn man sagt so, ja, die leben in Flüchtlingslagern, das sind nicht Zeltstädte, das sind richtige Städte mit gemauert und teilweise sogar sanitären Einrichtungen und sowas. Das ist total, ich finde das immer wieder faszinierend, was für eine Wahrnehmung wir mit uns rumtragen und wie die Wirklichkeit dann auch aussieht. Das finde ich total, das ist bei diesen Tunneln ähnlich. Ja. Naja.
Ja, vor allem, was halt auch nicht in diesem Artikel steht, ist, dass Hamas ganz sicher eine genozidale Absicht hat, nämlich Israel von der Karte zu verschwinden zu lassen. Und was auch nicht drin steht, ist, was soll Israel denn dann bitteschön tun? Und da finde ich immer Carlo Masala ganz schön, der ganz klar sagt, ja, Israel hat ein Selbstverteidigungsrecht, ja. Und dann kommt natürlich wieder diese Regierung ins Spiel, ja, die man sich dann anschauen muss. Was sind das für Leute, die das da entscheiden? Und deswegen finde ich auch gut, dass jetzt, also Joe Biden mischt sich ja immer wieder ein, Anthony Blinken, der US-Außenminister, Baerbock und Co., die mischen sich ja alle ein und versuchen ja auch Israel zu sagen so, hey, lass da mal humanitäre Lieferungen rein, macht mal kurz eine Pause, bitte nicht gegen das Völkerrecht verstoßen, yada, yada. Das passiert ja auch alles, weil ich glaube, bei so schlechten Menschen wie diese israelische Regierung es ist, muss man das auch tun. Aber nochmal, Sharik Shapira, Israel oder die israelische Bevölkerung ist nicht die israelische Regierung. Und die sind alle angegriffen, alle.
Ja, man darf nie vergessen, das hattest du ganz am Anfang, hast du auch gesagt, als wir noch bei den Kurden waren und so, also dass Israel Sicherheit vor den Feinden der Juden bietet. Und genau dieses Wissen darum, dass es einen Ort gibt, an den du kannst, wenn du Jude oder Jüdin bist, wo du sicher bist, genau dieses Gefühl oder das Wissen darum ist am 7. Oktober dieses Jahres erschüttert worden. Und das ist auch was, ohne dass ich jetzt irgendwas rechtfertigen will, weil ich es auch überhaupt nicht wirklich beurteilen kann, aber ich kann alleine deswegen nachvollziehen, dass die harsch reagieren. Weil man muss sich das mal, das ist ungefähr so, kennst du Leute, bei denen schon mal eingebrochen wurde, so richtig mit Wohnung verwüstet und sowas? Ich kenne so Leute, die sind danach umgezogen, weil die gesagt haben, ich kann hier nicht mehr wohnen. Wir schaffen das, wir fühlen uns in unserer eigenen Wohnung nicht mehr sicher. Weil da ist jetzt einmal einer reingekommen, jetzt rechnen wir ständig damit, wenn irgendein Geräusch kommt, dass schon wieder jemand reinkommt. Die haben die Wohnung aufgegeben, sind umgezogen. Und Ich kann mir vorstellen, dass das die auch ganz massiv treibt. Und da kann ich dann auch wieder verstehen, dass international gesagt wird, Leute, haltet den Ball flach. Also, ne, jetzt nicht irgendwie maximale Vergeltungsschläge oder sowas.
Ja.
So, ja. Wollen wir mal anderthalb Minuten feixen. Mein Haus- und Hofarzt, das ist der Marc Hanefeld, Flying Doc heißt er in den sozialen Medien. Mit dem habe ich auch schon mal eine schöne Sendung gemacht über Erkältungskrankheiten. Können wir sich auch nochmal anhören, weil letztes Jahr zur Erkältungssaison, der hat einen Anrufbeantworter, wo Patienten, haben Ärzte, ja. Und er hat die Tage einen Anruf gekriegt von jemandem, weil Marc offensichtlich in irgendeiner NDR-Sendung Auskunft zum Thema Impfen gegeben hat.
So, hallo, hier ein Rezept braucht der Doktor der Hanefeld, und zwar, der war bei NDR im Fernsehen und hat immer noch behauptet, Corona-Impfung hat so gut wie keine Nebenwirkung. Der Mann, der gehört eigentlich weg, also das ist Wahnsinn. Der braucht, glaube ich, eine Medizin für ein bisschen Gehirnzellen, dass er endlich mal checkt, was hier los ist mit der Corona-Impfung. Weil wir haben hier in unserem Umkreis ungefähr von 20 Quadratkilometer, haben wir immer noch 10 Corona-Impftote, ja. Und die sind alle untergegangen und weiteres, ne. Und der Schock haben die gehabt, dann haben sie Thrombosen gehabt, Jugendthrombose und so weiter, ja. Und der behauptet frech in der NDR, in der Talkshow, dass das so gut wie keine Nebenwirkungen hat. Also so ganz selten. Ich glaube, den Hansen ist irgendwo, also, ich darf gar nicht sagen, was ich denke, weil sonst beleidige ich den bis oben bis unten, ne. Also, sowas geht auf keinen Fall, was da läuft, ne. Sagen Sie doch mal den Herrn Doktor, dass er da völlig neben der Kappe ist mit seiner Einstellung oder überhaupt nichts realisiert hat und nichts dazugelernt hat, ja. Ich hoffe, dass ihm seine Lizenz entzogen wird, ne. Weil das ist ja Wahnsinn. Also, bei uns, wir haben ja so viele Probleme mit der Impfung gehabt und auch mein Nachbar ist gestorben und Bekannte und andere haben jetzt die Atem halbe zu. Wahrscheinlich kommt es auch von den Scheißdreck, ne. Und da empfiehlt jetzt auch die Auffrischungsimpfung noch dazu, ne. Also Wahnsinn, ne? Also ich würde echt sagen, so geht's nicht, ne? Also so geht's nicht. Also so ein fahrlässiger Doktor, wo da so im Fernsehen rumscheißt mit solchen Aussagen, der kehrt sofort weg, ja? Das können Sie nur ausrichten, dass er total Realitätsverlust hat. Oder ich weiß nicht, was hat er denn gekriegt für den Auftritt? Wahrscheinlich einen Haufen Geld, dass er da gut reinschwätzt und blöd rausschwätzt im Fernsehen. Aber die Realität sieht bei uns völlig anders aus und die ist wahr. Und wir haben die Corona-Tode und zwar ganz schön viel und Nebenwirkungen auch ohne weiteres, ne? Er soll sich die Impfung jeden Tag in den Arsch spritzen, bis zur Ober zur Nase da rauskommt, ja? Das hat er verdient. So, ciao.
Ja, also so geht's nicht, ja, ne? So
das,
geht's
weißt
nicht, ne?
Du, woran mich das erinnert? Das an, hat an mit moralisch Demokratie nichts zu tun.
Also du
das meinst, ist Volksverdummung.
Du meinst ihn hier?
Ja, es geht um das Doping. Und da bin ich sehr enttäuscht, dass sie praktisch sich an Funktionäre und sonstige Leute halten, an Rechtsanwälte. Und die Apotheker und die Ärzte, die damit befasst sind, das sind für sie scheinbar die Nullen. Sie gehen ja persönlich auch zum Arzt und Apotheker und lassen sich nicht von Funktionieren irgendwie untersuchen oder angenommen Zähne plombieren. Aber da, ich muss feststellen, wie zu DDR-Zeiten, Doping ist scheinbar für Sie das Wichtigste. Doping sollte wegen mir auch freigegeben werden. Denn Sie vertreten ja das Doping. Sie vertreten nicht die Sportler, sondern Sie vertreten praktisch die Doping-Leute wie Frau Bechstein, die mit Volksverdummung. Ich habe hier mal einen Artikel gelesen von der Süddeutschen Zeitung, da gibt es noch einen anderen Artikel, da können Sie fragen, müssen Arzt oder Apotheker fragen. Da wird ein Unsinn verbreitet, das hat mit Demokratie nichts zu tun, das ist Volksverdummung. Sie laden sich anhand der Dopingsportler, das sind für Sie die Helden, also wie zu DDR-Zeiten, da hat sich nichts geändert. Dopingtrainer sind da, Dopingärzte sind da, die haben sie alle übernommen. Das ist der größte Skandal des Jahrhunderts, wie in der Bananenrepublik. Regen sich aber über andere Länder auf, da kommt mir das Kotzen. Wissen Sie, was muss man von einem moralisch verkommenen Drecksau sein? Und das werfe ich Ihnen vor, Sie sind kein Deut besser als wie Diktatoren, Stasi-Leute, Doping-Leute. Das sind für Sie die Helden. Also ich würde mich schämen, was muss man von einem moralisch verkommenen Drecksau sein? Man muss geistig zurückgeblieben sein, um diesen Text zu bringen. Ich würde mich schämen. Aber ich mit meinen Rundfunkgebühren muss Ihre Blödheit und Dummheit bezahlen, wie in der Diktatur. Da kommt mir das Kotzen.
Sehr schön, ja. Also er schraubt sich doch noch ein bisschen Dollar rein.
Ja, die moralisch verkommene Drecksau ist tatsächlich
unerreicht.
Apropos, Aus Hamburg gibt's was Neues. In Hamburg gibt's einen Untersuchungsausschuss zu Cum-Ex. Cum-Ex war dieses Aktientauschgeschäft, bei dem man sich Steuern erstatten lassen konnte, also Kapitalertragssteuern, die man nie bezahlt hatte. Das hat uns, also die Bundesrepublik, mindestens 10 Milliarden Euro gekostet. Da gab's noch einen anderen Trick dabei, das war Cum-Cum. Wenn man die dazu rechnet, waren es sogar über 30 Milliarden, die uns das gekostet hat. Bei Cum-Cum lässt du dir die Steuern nicht erstatten, die du nie bezahlt hast, sondern zahlst du gar nicht erst. So, und darin verstrickt auf irgendeine Art und Weise, es ist unklar auf welche, ist auch unser Bundeskanzler. So, als das Ding vor ein paar Jahren geplatzt war, war Olaf Scholz nämlich Bürgermeister von Hamburg, erster Bürgermeister. Und das ist ein bisschen wie in Berlin auch regierender Bürgermeister. Das ist im Grunde ist das der Ministerpräsident eines Stadtstaats. Sie nennen es nur nicht Ministerpräsident, weil weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich haben die auch irgendwelche komischen Gründe. Jedenfalls gibt es jetzt da diesen Untersuchungsausschuss. Und in so einem Untersuchungsausschuss, da sitzen ja Vertreter aller Parteien, die im Parlament sind, wenn der Untersuchungsausschuss läuft. Und darum sitzen auch welche von der SPD drin. Was ich irgendwie schon ein bisschen komisch finde, weil um die SPD geht's ja. Ne? Das ist so ein bisschen so, ja, klären Sie mal Ihre eigenen Verfehlungen auf. Das machen wir doch gerne. Einer von denen, die da drin arbeiten, ist Steffen Jänicke, heißt er. Der ist der Leiter des Arbeitsstabes. Das ist so, das sind die Leute, die den Abgeordneten zuarbeiten. Also hier, Schneidereit, recherchieren Sie mal, sowas. So. Und der Stern schreibt diese Woche, dass dieser Herr Jänicke einfach mal zwei Laptops aus einem Tresor genommen hätte und versteckt hätte. Weil. Okay. Dieser Untersuchungsausschuss, der hat einen Tresor, in dem Tresor lagen Beweismittel, eben auch diese beiden Laptops. Auf diesen beiden Laptops sind sehr viele E-Mails, die eventuell Aufschluss darüber geben könnten, wie tief Olaf Scholz in die ganze Nummer denn überhaupt verstrickt gewesen sein mag. So, da kannst du eigentlich, darfst du nur an diesen Tresor, darfst du Akten rausnehmen, darfst du in einen Leseraum, darfst nichts mit nach Hause nehmen und mit rausnehmen und sonst wie. Aber der Herr Jänicke, der hat sich darüber hinweggesetzt und hat diese zwei Laptops entfernt. Und das ist doppelt bemerkenswert, weil nämlich Jänicke, der hat familiäre Kontakte nach Russland und der Verfassungsschutz hält ihn deswegen nicht für vertrauenswürdig genug für diesen Job. Okay. Die SPD wollte ihn aber trotzdem in diesem Untersuchungsausschuss haben, also als Leiter des Arbeitsstabsuntersuchungsausschusses, wollte ihn da trotzdem haben, hatte versucht, die Sache unter den Teppich zu kehren. Das war aufgeflogen, Presse, und dann haben sie einen Kompromiss gemacht. Und der sieht so aus, dass Jänicke im Amt bleiben durfte, aber keinen Zugang mehr zu sensiblen Daten oder zum Tresor haben sollte.
Schön.
Ja, und den Zugang hat er offensichtlich trotzdem gehabt und hat diese beiden Laptops da rausgeholt. Und die Begründung fand ich auch irgendwie komisch. Also ich habe die noch nicht mal verstanden, darum zitiere ich sie hier jetzt auch gar nicht. Und ich hätte da so die ein oder andere Arbeitshypothese, aber ja.
Aber was ist denn jetzt die Begründung? Also jetzt bin ich neugierig.
Also es ist ein Zitat im Stern. Er habe verfügt, dass die Akteneinsicht sowie des Arbeitsstabes mit den Asservaten zunächst ausgesetzt wird.
Aha.
Das steht da so auf der Webseite von Stern und ich verstehe den Satz nicht. Ja, das fand ich irgendwie auch bemerkenswert diese Woche. Dass ich so, was, sag mal, ne? Wie schmutzig kann man aussehen?
Ja, das ist schon besonders, ja. Das ist schon.
Ich, apropos schmutzig, hätte ich auch noch was. Mhm. Zum Thema schmutzig hätte ich auch noch was. Es gibt einen, der wird bezeichnet als der weltweit führenden oder einer der weltweit führenden Methanwissenschaftler. Robert Warren Haworth heißt er, forscht und arbeitet an der Cornell University und der hat ein Preprint veröffentlicht, das ich leider nicht habe. Ich habe nur ein Bericht über dieses Preprint gefunden, und zwar im New Yorker. Allerdings hat Haworth selber den New Yorker Artikel weiterverbreitet. Das heißt, anscheinend ist das alles, wird schon stimmen. Also zumindest, sie werden ihn richtig zitiert haben. So. Mhm. Das Paper selber habe ich nicht gefunden. Das scheint auch nicht da zu sein. Sonst vermute ich mal, dass er es auch irgendwohin verlinkt hätte. Es ist, wie gesagt, ein Preprint. Nichtsdestotrotz. Der Mann scheint sehr seriös zu sein und was er gemacht hat, ist, er hat sich angesehen, den Treibhausgasfußabdruck von LNG, also von Liquefied Natural Gas, also Flüssiggas, und zwar des LNGs, das nach Europa und Asien exportiert wird. Und zwar hat er sich das angeguckt vom Anfang bis zum Ende, vom Ausgraben, also Fördern, Fracken, wie auch immer man es macht, über den Transport per Schiff bis zum Verbrennen im Kraftwerk hier bei uns. Und was er sagt ist, die Treibhausgasemissionen sind dabei 24% größer als diejenigen, die durch das Verbrennen, also Fördern und Verbrennen einer äquivalenten Menge an Kohle verursacht werden.
Jo, habe ich auch gelesen, ja.
Die schlimmsten Fälle, also mit alten Schiffen transportiert, die jetzt, neulich übrigens, als sagte irgendwer, dass irgendein Kreuzfahrtschiff jetzt umweltfreundlich fahren würde, weil sie statt Schweröl Diesel verbrennen. Habe ich auch gedacht,
ja, das
sind wir doch falsch abgebogen. Jedenfalls, also der Worst Case, den hat er auch berechnet, da sind es 274% schlimmer, als die gleiche Menge Kohle zu fördern und zu verheizen. Und woher das kommt ist, und das ist was ich so wirklich nicht auf dem Schirm hatte. Das kommt durch die Leckage in allen einzelnen Produktions- und Transportschritten. Und ja. Der New Yorker zitiert ihn sogar so, dass es besser wäre, in so Notfällen wie dem Überfall auf die Ukraine kurzfristigen Energiebedarf durch die vorübergehende Wiedereröffnung geschlossener Kohlekraftwerke zu bedienen, als durch den Ausbau von LNG-Infrastruktur. Krass, oder?
Ja, fand ich auch
und
total
wir krass. Anscheinend haben wir bisher wirklich den Fehler gemacht, immer nur da zu gucken, wo das Zeug wirklich verbrannt wird. Ja. Da ist Gas der Kohle natürlich überlegen, weil da weniger CO2-Äquivalente rausfallen. Aber das Gas selbst, dass das ein Problem ist, hatte ich absolut nicht auf dem Schirm.
Ich habe nur noch eine gute Nachricht.
Echt?
Die muss am Ende kommen. Also falls du jetzt, also es muss eine gute Nachricht am Ende kommen. Falls deine auch gut ist, könntest du...
Nein, die ist überhaupt nicht gut.
Da musst du jetzt zuerst.
Ich habe eine Studie, was ist das? Ein Bericht... Ich habe einen Bericht mitgebracht des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung. Das sind ganz schlimme die sind gewerkschaftsnah. Das WSI hat vorgelegt den Verteilungsbericht 2023. Da sind Daten drin von 2021 aus dem sozioökonomischen Panel. Das ist so eine Reihenbefragung, jährliche Reihenbefragung, regelmäßige Reihenbefragung, immer der gleichen Haushalte. Und Daten aus 2022, nämlich dem Mikrozensus, also letztlich, wie nennt man das? Wie hieß denn das?
Volkszählung.
Volkszählung, genau. Volkszählungsboykott. War immer so ein Ding. Aus dem Mikrozensus. Sie haben sich angesehen, einerseits den Gini-Koeffizienten, der Gini heißt und nicht Gini, weil der Italiener Gini hieß, der ihn erfunden hat. Und andererseits haben sie sich das Einkommensquintilsverhältnis angeguckt. Finde ich sehr schön. Einkommensquintilsverhältnis geht so. Du sortierst die Einkommen im Land nach ihrer Höhe, teilst das in 5 gleich große Gruppen und dann vergleichst du die höchste mit der niedrigsten. Und dann weißt du was über Gleichverteilung oder Ungleichverteilung von Einkommen. Mhm. Gini-Index geht so, dass man was macht, was ich nicht verstehe. Man macht Magie mit Statistik. Und nach dieser Magie erscheint auf magische Weise eine Zahl zwischen 1 und 0. Wenn die Zahl 0 ist, haben alle Menschen das gleiche Einkommen. Wenn die Zahl 1 ist, hat einer alles Einkommen und alle anderen nichts. So, je weiter also dieser Koeffizient oder Index sich in Richtung 1 bewegt, desto ungleicher sind die Einkommen verteilt. Hm. 1999 war der war der Gini-Koeffizient bei 0,26. 2010 war er bei 0,29 und heute sind wir bei 0,3. Es wird also schlechter.
Ja.
Der Abstand der Quintile ebenso. Das oberste Fünftel hatte 2010 bis 2019 4,3 mal so viel wie das untere. Heute haben die Reichen 4,6 mal so viel wie die Armen. Entschuldigung, ich habe so viele Zahlen mitgebracht, obwohl ich das eigentlich gar nicht so gerne habe.
Ich kann damit gut arbeiten.
Ja, du, aber aus HörerInnensicht ist das, glaube ich, irgendwie... Naja,
wir haben doch eine Menge Nerds unter der Hörerinnenschaft. Die schaffen das.
Und jetzt eine Meldung für euch Listenschreiber. Was Sie sehen ist, also die Einkommensarmutsquote steigt. Ja? Arm, nochmal für die Definition, das waren so 60% verfügbares Haushaltseinkommen. Ein Single mit 1200 netto ist arm. Ein Single mit 1000 netto ist streng arm. Also sie unterscheiden in der Armut nochmal zwischen arm und ganz arm. Mhm. Wir reden da über jede sechste Person in Deutschland.
Ja.
Das kann man nicht oft genug sagen. Ne? 1, 2, 3, 4, 5 arm. 1, 2, 3, 4, 5 arm. Überdurchschnittlich oft betroffen sind, wen wundert's, Arbeitslose, MinijobberInnen, Ostdeutsche, Frauen, Alleinerziehende, Zuwanderer, Migras, Jetzt, also Menschen mit Zuwanderungsgeschichte nennen sie es, was eigentlich auch sehr interessant ist, weil das ein Hinweis darauf ist, dass es sich nicht auf die einwandernde Generation beschränkt. Singles sind betroffen und Menschen mit maximalem Hauptschulabschluss. Dann unterscheiden sie nochmal, und zwar zwischen dauerhafter Armut und temporärer Armut. Dauerhaft arm bist du, wenn du 5 Jahre oder länger unter der Armutsgrenze lebst. Temporär arm bist du, wenn du in den letzten 4 Jahren nicht durchgehend unter der Armutsgrenze gelebt hast. Mhm. Wo ich jetzt auch denke, na gut, wenn du irgendwie 3 Jahre unter der Armutsgrenze, 1 Jahr drüber, wird dieses eine Jahr wahrscheinlich auch nicht unbedingt ein Leben im Reichtum gewesen sein, der das alles wieder schön macht. Aber gut, irgendwo müssen sie ja ihre Grenzen ziehen. So, jetzt kommen noch mehr Zahlen für die Listenschreiberinnen unter euch. Ich nehme nur die dauerhaft Armen, sonst wären es noch mehr Zahlen. Fast 60% dieser dauerhaft Armen können keinerlei Rücklagen bilden. 17% können sich keine neue Kleidung leisten. 5% haben kein Geld für neue Schuhe. 4% haben nicht genug Geld zum Heizen.
Krass.
Ein gutes Drittel von denen macht sich Sorgen um seine Gesundheit. Bei den Reichen ist es nur jeder Zehnte. Und dann kannst du über die SEP, also die sozioökonomische Panel-Daten, kannst du auch noch sehen, wie sehr Menschen sich wertgeschätzt fühlen und wie ihr Verhältnis zu den Institutionen ist. Ein Viertel der dauerhaft Armen sagt, dass auf sie herabgesehen wird.
Ja.
Außerdem sehen sie, ein Zitat, deutliche Korrelation zwischen Einkommenshöhe und geringem Vertrauen in staatliche und demokratische Institutionen. In Zahlen. 22% der dauerhaft Armen haben kein oder wenig Vertrauen in die Polizei. 37% haben kein oder wenig Vertrauen in die Justiz. Und zwar zu Recht. Wir haben hier nämlich Klassenjustiz, wie ich neulich erst gelernt habe. Hörtipp an dieser Stelle, ein Podcast, der heißt Denkangebot, wird von unserer Freundin Katharina Nokun gemacht. Und die hatte mal Ronen Steinke da. Ronen Steinke ist ich glaube, Jurist und Journalist bei der Süddeutschen Zeitung und schreibt halt viel über so juristische Themen, vor allen Dingen, wie sich das auf Gesellschaft auswirkt und sowas. Und wir haben eine Klassenjustiz hier im Lande und das war mir bis vor ein paar Wochen nicht in diesem Maße klar, wie es mir da klar geworden ist, nachdem ich darauf hingewiesen wurde, dass ich irre, wenn ich glaube, wir hätten keine Klassen. Ja gut, also Hörtipp dazu.
Übrigens habe ich den Podcast geschnitten, wollte ich da nur mal ein bisschen angeben.
Ich habe ihn gehört. Fast die Hälfte der dauerhaft Armen hat nur geringes Vertrauen in den Bundestag. Noch weniger vertrauen sie Politikerinnen und Parteien. Und das zieht sich sogar hoch bis in die mittleren Einkommen. Bei den Reichen sieht es wieder ein bisschen anders aus. Da vertrauen fast 2/3 Politikerinnen und Parteien. In Kürze, das WSI sieht eine zunehmende soziale Spaltung und eine Abkehr von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und schlägt natürlich auch Gegenmaßnahmen vor, weil das ja fiese Kommunisten sind, wie wir am Anfang gelernt haben. Anhebung der Grundsicherung auf ein armutsfestes Niveau. Jetzt kommt der große Nagus und sagt, aber Lohnabstandsgebot kommt jetzt. Bessere Löhne durch höheren Mindestlohn, Stärkung der Tarifbindung und bessere Qualifizierung.
Eben.
Weil, großer Nagus, den Lohnabstand verringert man, indem man die Löhne erhöht.
Ja.
Und sie schlagen vor, Reiche und Superreiche stärker an der Finanzierung des Gemeinwohls zu beteiligen. Also Spitzensteuersatz hoch, Vermögenssteuer wieder einführen, Erbschaftssteuer sinnvoll gestalten. Zitat, solche Maßnahmen erhöhen die Legitimitätsbasis unserer Demokratie, indem sie die Lasten der Krisen gerechter verteilen. Ein entscheidender Baustein dafür, dass das Vertrauen in unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung wieder gestärkt wird.
Ja,
und das war kein Zitat, sondern ich hatte mich verlesen. Darum tun wir einfach so, als wäre das ein Zitat. Also ich habe mich verlesen und habe das dann ad hoc sozusagen dahingehend korrigiert, dass es sich anhört, als hätte ich zitiert. Ungefähr so steht's da.
Okay, ja, sehr krass. Dann kommen wir zu der guten Nachricht. Wie gesagt, ich berichte heute nur aus dem Ausland und die gute Nachricht kommt aus Japan. In Japan hat jetzt nämlich das oberste Gericht entschieden, dass Transmenschen, die sich bisher, wenn sie gesagt haben, so, ich möchte bitte mein eigentliches Geschlecht annehmen, ich möchte unter diesem Geschlecht geführt werden, mussten sie sich einer Zwangssterilisation unterziehen.
Wow!
Und da hat jetzt das Gericht gesagt, das ist nicht mit unserer Verfassung vereinbar.
Ja, also das ist krass. Entschuldigung.
Ja.
Ich finde das erschütternd, überhaupt auf so eine Idee zu kommen.
Findest du das? Wusstest du, dass es bei uns bis 2011 genauso war?
Nee.
Tja, Bis 2011 war es in Deutschland genauso. Tatsächlich diskutieren wir jetzt endlich darüber, ob wir die Menschen, die damals sich haben zwangssterilisieren lassen müssen, nur weil sie ihren Geschlechtseintrag ändern wollten, ob wir die jetzt mal entschädigen dafür. Ja, ja. Weil da nämlich auch irgendwann das Bundesverfassungsgericht ist ja auch mehrmals dazwischen gegangen zwischen die Art und Weise, wie wir als Gesellschaft mit Transpersonen umgehen. Deswegen sind wir jetzt ein bisschen weiter, aber nicht so viel, wie man denkt. Also knapp 12 Jahre Vorsprung, würde ich sagen. Jetzt ist es also leider so, die gute Nachricht hat einen kleinen Wermutstropfen, wie man so schön sagt. Und zwar müssen sich trotzdem die Menschen in Japan noch einer operativen Geschlechtsanpassung unterziehen, wenn sie das Geschlecht sozusagen den Geschlechtsantrag ändern wollen.
Moment, wenn ich jetzt sage, bin ich gar kein Mann, ich bin eine Frau und ich möchte jetzt gerne Helga Klein heißen, dann bin ich verpflichtet, mir einen Schniepel abschneiden zu lassen.
Das Gesetz schreibt nämlich vor, dass die Geschlechtsorgane dem Geschlecht entsprechen müssen.
Okay.
Und das Gesetz sieht es eben so, oder die RichterInnen werten das immer wieder so, dass du dann sozusagen, wenn du eine Frau bist, keinen Schniepel haben darfst.
Aber wenn der Staat mich zwingt, das zu tun, müsste ich doch eigentlich auch einen Anspruch gegen den Staat haben, dass er mir das bezahlt.
Ja, weiß ich nicht. Ich finde es erstmal schwierig, jemandem vorzuschreiben, was er mit seinem Körper zu tun hat. Also da bin ich ganz klar bei der körperlichen Selbstbestimmung jedes Menschen. Und da ist zum Beispiel auch das Bundesverfassungsgericht inzwischen sehr klar. Also das ist in Deutschland alles nicht mehr so. Es war aber früher tatsächlich auch so. Und diese Entscheidung ist jetzt noch nicht getroffen worden in Japan, muss man einfach dazu sagen. Also deswegen sind die Menschen auch ein bisschen enttäuscht, weil es wurde vertagt. Und das Ganze soll auch neu bewertet werden, aber noch ist es nicht so weit. Ja, und das betrifft in Japan, wenn man vielleicht ein paar Zahlen gerne hätte, also nach Angaben des obersten Gerichts zwischen 2004 und 2022, also 22 Jahre lang, etwa 12.000 Menschen, die ihr Geschlecht im Familienregister dort ändern lassen wollten und die dann eben wirklich betroffen waren davon, dass sie zwangssterilisiert wurden. Krass, ne?
Ja. Also, damit sie sich nicht fortpflanzen können? Oder wie begründen so? Also das ist ja, wie begründet man sowas? Ich kann mir überhaupt keine Begründung vorstellen. Ich versuche gerade auch irgendwie,
Transfeindlichkeit
jetzt irgendwie,
halt, ne?
Also das ist aber auch Transfeindlichkeit. Also die schaffen es ja, also weißt du, diese ganzen Transfeinde, die schaffen es ja immer noch, sich irgendwelche wenigstens plausibel klingenden Begründungen aus dem Kreuz zu leiern. Und wenn man nicht vorsichtig ist, dann fällt man ja auch manchmal drauf rein. Aber dass du dich dann sterilisieren lassen, das ist ja wirklich, das traue ich irgendwelchen Mullahs zu. Ja, also ob das jetzt Christenmullahs sind oder Islammullahs, ist da vollkommen egal. Also die begründen ja alles mit irgendwelchem komischen Quark, den sie in ihren angeblich heiligen Büchern finden. Mhm. Aber das ist doch ein modernes Land, dachte ich immer. Also ich finde das total schön.
Gut, also in Geschlechterfragen ist Japan nicht so modern. Muss ich vielleicht auch nochmal ein bisschen einräumen. Aber ja, also
woher kam das bei uns? Nazi-Gesetz wieder mal nicht aufgehoben.
Das kann gut sein. Ich meine, vielleicht ist es in Japan ähnlich. Die waren ja unsere Verbündeten. Weiß ich nicht, aber also es ist das Traurige, finde ich. Ich habe dann, verlinke ich auch einen Artikel in der Zeit zu dem Thema gefunden, dass die Menschen, die da eben ihren Geschlechtsantrag ändern wollten, das auch einfach akzeptiert haben. Also da wird eine Transfrau zitiert, die eben sagt, für mich war es alternativlos. Ich habe diese Sterilisation angenommen als etwas, das eben dazugehörte und wo ich durch musste. Zitat Ende.
Ja, sicher.
Total traurig, ja.
Das ist echt irre. Irgendwer wird's uns hoffentlich erklären, wie das begründet worden war. Also das finde ich naja.
Aber es ist eigentlich eine gute Nachricht. Also in Japan gibt es das jetzt auch nicht mehr. Gute Nachricht mit vielen Schockmomenten. Im Hintergrund schleppert.
Schockierend gute Nachrichten. Jetzt in der Wochendämmerung.
Ja, und damit kommen wir zum Limerick der Woche. In der vergangenen Woche ging es ja um Ferrero Rochers und die Frage, was das eigentlich ist, nämlich Pralines. Und deswegen war das Limerick-Thema dieser Woche Pralinen oder wahlweise Pralines. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Eine Dame aus Großkarolinenfeld, die sehr viel von gefüllten Pralinen hält, war auf Low-Carb-Diät und entdeckte zu spät, eine Confiserie ist ein Minenfeld.
Ich muss leider muss ich mal wieder Sören nehmen, weil der ist echt zu schön, denn er hat alles, was in irgendeiner Form diskussionswürdig war, in der letzten Sendung aufgenommen. Ganz ehrlich, Ferrero Rocher ist alles, doch kein Praliné. Denn ohne den Butzen uns Gnerzel zu nutzen, fehlt einfach la haute qualité. Butzen ist das Innere vom Apfel, Gnerzel ist das Ende vom Brot.
Sehr schön, wobei das ja erst ganz, ganz am Ende der Sendung im Abspann Thema wurde.
Das, immerhin hat Sören bis zum Ende zugehört. Das heißt ja. Für alle. Es lohnt sich, bis zum Ende zuzuhören.
Manchmal. Ja, aber es gibt ja Leute, die haben bei Apple Geld dafür bezahlt, das nicht hören zu
müssen. Dass sie sich den Scheiß nicht anhören müssen.
Insofern, ein bisschen was verpasst ihr. Hier, ich nehme den von Clara und ich versuche, ihrer Anweisung zu folgen, denn ich soll ihn mit Akzent vorlesen. Aus Paris kam ein Chocolatier nach Köln und sprach, ich kriege Kopfweh. Mon Dieu, ein Rocher und auch ein Duplo E. Bezeichnen die ihr als Praliné? Und sie schreibt noch dazu, laut Ferrero-Webseite sind nur in der deutschen Version Rocher als Pralinen gelistet. Auf der französischen Webseite heißen sie Schokohäppchen.
Schokohäppchen?
Schokohäppchen.
Das ist super, Schokohäppchen. Wie nennen die denn dann Hanuschnis?
Was sind denn Hanuschnis?
Hanuta.
Ach, Hanuschnis.
Ich hätte, wenn die Haselnussschnitte genannt hätten statt Haselnusstafel. Du lernst gerade, dass es Haselnusstafel heißt, ne?
Nö, das wusste ich. Hanuta kenne ich gut. Das war eine Süßigkeit meiner Kindheit, weil das immer im Westpaket war, die mein Vater geschickt hat.
Echt?
Ja, Hanuta ist...
Aber war das ja gar nicht das Billigste.
Nee, unsere Westpakete waren natürlich nicht das Billigste, weil es war mein Vater.
Ach so. Okay. Irgendwer hat, wo war denn das? War das im... Ja, hier, genau. Gab noch einen Kommentar zum Thema auf der Webseite und zwar von Dana. Rückmeldung aus Großbritannien wegen Rocher. Ich habe meine KollegInnen gefragt. Yes, it's kind of a Christmas thing. It's considered an ironic gift. There was a terrible TV advert that tried to present it as a luxury product. Das heißt, die gehen damit ein bisschen entspannter und humoresker um, humoriger als wir.
Gut.
Was jetzt nicht schwer ist, mit irgendwas humoriger umzugehen als wir Deutschen.
Was machen wir denn heute für Endemic-Thema? Was hältst du von Kommunisten?
Kommunismus, Kommunisten, super. Kommunisten.
Kommunisten. Okay, dann kommen wir jetzt zum Börsenticker. Montag.
US-Anleger werden mutiger.
Dienstag.
Gewinne an der Wall Street.
Mittwoch.
Börsen starten robust in den November.
Donnerstag.
Wall Street und DAX im Vorwärtsgang.
Freitag.
Die Luft ist raus.
Oh Mann. Schade, es hat so schön angefangen. Dann kommt hier der Faktencheck. Heute wieder mit Nandor Hulverscheid. Hallo Nandor.
Ja, hallo Katrin.
Was konntest du denn in den vergangenen 3 Stunden noch finden, was du gerne korrigieren würdest oder vielleicht auch ergänzen?
Ich habe tatsächlich heute nicht so viel zu den Auslandsthemen, die du mitgebracht hattest, sondern mehr zu den Inlandsthemen, die Holger dabei hatte. Das erste, worauf ich eingehen möchte, ist dieser Erschwinglichkeitsindex für Wohneigentum des IW Köln mit der erstmal wenig intuitiven Erkenntnis, dass das Eigenheim heute zwar schwerer zu erwerben sei als 2016, aber leichter als noch vor 2000. Und Holger ist ja darauf eingegangen, ja, woran könnte das liegen, hat diverse Gründe aufgezählt und das ist ja auch schön, dass die Autoren vom IW Köln oder hauptsächlich ein Autor, das ist nur so ein Kurzbericht, auch in mehrere Absätze darüber schreiben, was da für Gründe sein könnten und auch, dass ihr Index eben die Erschwinglichkeit dann doch gar nicht so vollständig abbildet, wie der Name vermuten lassen würde. Und leider konnte ich nicht genauer nachforschen, wie sie denn diesen Index berechnet haben, weil sie schreiben zwar, ja, wir verwenden Daten der OECD, die hat aber natürlich zum Beispiel für Einkommen diverse Statistiken, ja. Und ohne dass die das genau angeben, kann ich das also nicht spontan nachprüfen. Das ist also schon mal ein bisschen doof. Und das soll jetzt nicht das ganze Ding in Frage stellen, aber man sollte vielleicht auf jeden Fall noch wissen, dass die selber auch eine andere Studie zitieren, nach der 2018 nur 15% der MieterInnen mehr als 60.000 Euro Vermögen hatten. Warum ist das so relevant? Weil ja, was Holger auch gesagt hat, das nötige Eigenkapital ist wegen den höheren Hauspreisen heute deutlich höher als früher. Das heißt, eine günstige Finanzierung, auch wenn wir immer noch niedrige Zinsen haben und vielleicht in Zukunft die Einkommen sogar wieder mehr steigen, dann hilft das vor allem denen, die jetzt schon sehr viel Kohle auf der hohen Kante haben. Und damit wird aus dieser unintuitiven Erkenntnis von dem IW Köln auf einmal eine weder so wirklich neue noch besonders unintuitive Erkenntnis, finde ich zumindest persönlich. Und das wollte ich nochmal so ein bisschen gerade rücken.
Wunderbar.
Dann hattet ihr gesprochen über das Thema Methan bzw. LNG, also Liquefied Natural Gas, also verflüssigtes Erdgas, das wir eben ja seit dem Ukraine-Krieg in hohem Maße auch importiert haben, und es werden Terminals dafür gebaut, aber es werden auch vor allem in den USA Terminals für den Export gebaut. Und da hattet ihr den Wissenschaftler Robert Warren Howarth erwähnt von der Cornell, der dazu jetzt gerade eine Studie gemacht hat, nämlich dazu, wie viel Emissionen durch diese LNG-Verschiffung entstehen. Dazu, falls da noch jemand irgendwie versucht sein sollte, jetzt nach der Sendung nachzugucken, ob er diese Studie selber findet, das ist zwecklos, denn es ist kein Preprint, das man irgendwo im Netz finden kann, sondern das ist eine Studie, die er in einem Journal gegeben hat für Peer Review. Und das heißt, man muss jetzt warten, bis also der Peer Review Prozess abgeschlossen ist, bevor das öffentlich einsehbar wird. Ich habe aber noch ein, zwei interessante Ergänzungen dazu gefunden, denn natürlich stelle ich jetzt nicht hier die Erkenntnisse eines Wissenschaftlers in Frage, aber ich habe ein, zwei andere Studien dann gefunden, weil ich eben nach dem Original gesucht habe, die in einem ähnlichen Themenbereich sind und das Bild vielleicht ganz schön vervollständigen. Denn zum einen ist es so, dass ihr ja über Leckagen gesprochen habt, die einfach entstehen, wenn man eben Erdgas fördert und dann noch bevor es überhaupt verflüssigt wird als LNG, hat man schon Verluste durch Leckagen. Und da hat eben dieser Robert Warren Howarth mal für die USA, quasi für das lokale Netzwerk, ausgerechnet aus mehreren Studien, die er sich angeguckt hat von anderen Kollegen auch, ja okay, wie viel geht denn da verloren an Methan, wie viel entweicht da schon? Und das ist quasi im Rahmen der Förderung, das, was man so industriell Upstream nennt, also das aus der Erde holen und so weiter. Raffinieren sind das so schon mal etwas über 2%, und dann quasi Downstream, also das zu den Haushalten, Pumpen und so weiter, und dann Leckagen in den Pipelines und so weiter, ist es nochmal etwas mehr als 2,5%. Das heißt, man hat dann so irgendwas zwischen 4-5% Verlust einfach gemessen an allem, was man eben an Methan im Erdgas produziert. Erdgas ist nicht 100% Methan, aber es ist der energiereichste Bestandteil, auch der größte Anteil davon. Und eine andere interessante Studie, Links dazu natürlich in die Shownotes, lese jetzt nicht die langen Titel vor, die hat interessanterweise festgestellt, dass die aktuelle Planung für LNG-Expansion, also diese ganze Infrastruktur, von der wir jetzt auch so viel gehört haben in den letzten Jahren, die ist nicht kompatibel mit den Pariser Klimazielen. Also wir können zwar kurzfristig durch Ersetzung von Kohle durch Gas quasi lokal sehr viel Potenzial für Einsparungen, aber dieses Potenzial sinkt dann eben, je nachdem, wie viel Klimaschutz wir betreiben. Also das Absurde ist, die sagen halt, es ist nicht kompatibel mit den Pariser Klimazielen, jetzt LNG so weit auszubauen, wie es aktuell geplant ist. Aber wenn wir in anderen Bereichen zu wenig für den Klimaschutz tun, dann wird es wieder attraktiver, mehr LNG auszubauen, weil quasi in dem schlechteren Klimaszenario, wo wir noch länger mehr Kohle hätten, dann LNG halt zumindest besser als das ist. Okay. Also das ist wirklich ein blödes Thema, kann ich dazu nur sagen. Und deswegen eigentlich die Essenz aus den Studien, die ich dazu gefunden habe, ist, wir können uns nicht irgendwie mit dem Wechsel auf einfach einen anderen Art der Energie, vor allem der fossilen Energie, quasi davon freikaufen, was getan werden muss. Zum Beispiel nennen sie hier speziell für die Schifffahrt die einen Studienautoren optimierte Routen, mehr energieeffiziente Schiffe, wirklich Biokraftstoffe, die natürlich klimafreundliche Prozesse dann brauchen, die wenig Energie brauchen, oder sogar halt Elektrizität, die da mit reinkommt, oder sogar eben Windunterstützung, wieder mal quasi Rückgriff auf alte Technologien der Seefahrt. Ja.
Tja.
Leider kein Einheilmittel zu finden.
Das ist schade, aber danke, dass du geguckt hast.
Ja, ich schaue einfach jede Woche nochmal, ob es nicht irgendwo ein bisschen Magie gibt.
Ob du nicht zufällig einen Weg findest, die Klimakrise zu lösen. Das wäre wirklich schön, wenn wir das schaffen würden.
Als nächste Frage habe ich mir angeschaut, warum es denn eigentlich in den Stadtstaaten Bürgermeister und nicht Ministerpräsident heißt, beziehungsweise in Berlin ja regierender Bürgermeister. Und interessanterweise gab es den regierenden Bürgermeister zuerst in Hamburg und dann in Bremen. Und zwar entstand diese Bezeichnung 1930 im Zuge der Konzentration von Entscheidungsmacht durch die Nationalsozialisten. Das ist also, wenn man so will, einfach erstmal ein Nazi-Begriff. Nach 1945 ist man diesen belasteten Titel auch schnell wieder losgeworden. In Berlin allerdings ist der 1950 erst eingeführt worden. Also möglicherweise, um die symbolische Verbindung zur Bundesrepublik als 12. Bundesland zu verdeutlichen. Das schreibt zumindest der Autor des lesenswerten Artikels dazu beim Weser-Kurier. Und den Link dafür habe ich natürlich rausgesucht für die Shownotes.
Vielen Dank, lieber Nando.
Dankeschön.
Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei euch, denn ihr macht diese Sendung überhaupt erst möglich und vor allem auch unabhängig. Wenn ihr da noch nicht dabei seid, würden wir uns sehr freuen, euch unter der diese Sendung finanzierenden Hörerschaft begrüßen zu können. Gerne auch bei den Ultras und dem Fanclub, die ihr bei Steady findet. Wenn ihr da dabei seid, lesen wir am Ende der Sendung euren Namen vor. Und das kommt jetzt.
Dünz 1.
Wing Commander Lord Flash hat sein politisches Sommerinterview. Frau Esken, unter den SPD-Kanzlern Brandt und Schmidt lag der Verteidigungshaushalt bei 3% und die Sozialausgaben bei 26% des BIP.
Babette Bauer.
Guido Baulich.
Alexander Bonsack probiert es jetzt auch mal an der Volkshochschule mit Italienisch.
Marc Bremer.
Kennst du Volkshochschule von Helge Schneider?
Mm-mm.
Okay, egal. Doris Day wie Doris Day.
Oliver Delpy.
Und hier kommt der Friends Club.
Für mehr Hundesnacks der Maya Fanclub.
Silke Dietz.
Doppeldecker Fahrrad.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Katharina Hüll.
Der Jan.
Matthias Johansen.
Arndt J. Kästner.
Was? Keine Kapern.
Sabine Lorenz.
Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
Rufus Platus.
Nu sagen Chris und Moni.
Jörg Schäckis für mehr Flausch.
Der Dösewicht lässt aus Songtexten zitieren. Heute Porcupine Tree, The Sound of Music. Now the sound of music comes in silver pills engineered to suit you. Building cheaper thrills. The music of rebellion makes you wanna rage, but it's made by millionaires who are nearly twice your age. Hätte ich auch mal vorher durchlesen können, dann hätte es sich gereimt.
Chris, die Tür nicht zu.
Joachim Urlas.
Olaf, der zustimmt, wer Red Ass als gelesen alt übersetzt, dem gehört aber gehörig der Hintern versohlt, um die wahre Bedeutung zu verstehen. Und Fiete, dem Übersetzungen egal sind, der sich aber dem Mehr-Hundesnacks-Appell anschließt, auch ohne Maya je getroffen zu haben.
Das schönste, die schönste Synonym zu den Hintern versohlt, das ich jemals irgendwo gelesen habe, das ist ein Buch, das heißt Literarische Zustände und Zeitgenossen. Da wurde jemand tüchtig gescheuert. Bla 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 und er scheuerte ihn tüchtig. Ich finde, man sollte das viel öfter sagen. Der gehört tüchtig gescheuert. So, dann muss und so weiter.
Jens Fiebig.
Der Dom Wagner.
Bernd und Froschi W. Möller.
Möglicherweise ist sogar der Dom Wagner. Andreas Werner.
Und Justus Wilhelm.
Und hier kommt der Fanclub.
Anja und Jan aus Bielefeld.
Jan und Steffi empfehlen euch und so weiter.
Lisa und Sebastian.
Und deine Mutter mag deinen Vater nicht, denn der ist vergiftet. Alles ist vergiftet.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk Böhr.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Baldecke.
Florian Beisel.
Oben.
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Bibi Blocksberg.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Clemens Langhans und Christoph Henninger. Lektion 1. Wir wollen nicht boxen, wir müssen.
Christoph Henninger und Clemens Langhans und so weiter.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Der Wind, das himmlische Kind.
Cristiano del Tauscho.
Roland Erk.
32 Schimmel auf einem roten Hang. Erst malmen sie, dann stampfen sie und warten wieder lang.
Claude Fankhauser.
Matthias Flader.
Wenn hinter fliegen, 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 fliegen nach.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Andreas Freund.
Mariana Friedrich.
Schrei deinen Scheiß ins Internet und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Mareike Geib.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich.
Daniel Griese.
Bärbel Grothaus.
Miriam und David grüßen alle aus Gambia.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Kati grüßt Joni.
Ricardo Gatter.
F und H.
Annika H.
Simon Häkler.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Frau Rabe hasst Schnee.
Lars hat das Gefühl, dass seine Depression die angemessene Reaktion auf die Gesamtsituation ist.
Der Alexander Hauser.
Jan Heck.
Sven Henderson.
Jennifer Herbert.
Hans Herbst.
Katharina, ich mag den Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias, endlich Freitag Herbst.
Stefan Herzog.
Michael Heine.
Paul Hilbert.
Nils und Hilke.
Roland, hochlebe der König.
Von Roland. Benjamin Hopp.
Benjamin, der seit geraumer Zeit von einer Person Hopp genannt wird und dem die stark verspätete Aufklärung mittlerweile peinlich wäre. Hopp.
Lola, gehst du einkaufen? Und so weiter.
Sie können sagen, ich bin ein Träumer, aber ich bin nicht der Einzige. Ich hoffe, du schließt dich uns eines Tages an und die Welt wird eins sein. Johann.
Hast du das mit dem neuen Beatles-Lied mitgekriegt?
Ja, so am Vorbeifliegen mit irgendeiner
KI. Weißt du, was da los ist?
Kann ich dir nicht erklären.
Okay, ich hab's auch nicht wirklich, also ja, ich hab's auch nicht gehört.
Eine Überschrift habe ich gesehen.
Genau so. Pia und Thomas in Hausenbach.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Tobi ist nicht kreativ genug.
Hat Uroma eine Uroma, ist Uromas Ur um die Uroma drum.
Tobias Johannes.
Philipp Kaden.
Kaltes, klares Wasser.
Arne Kamola.
Was ist das Lieblingsessen von Piraten?
Kapern. Kamikaze.
Anja und Bruno Kirschner.
Jasmin Kieselirmack.
Tim Klausmeier.
Oliver Kleinert.
Alexander Klink.
Anna und Georg mit dem kleinen Knusprig.
Oliver Koch.
Jessica Kogoy.
Thomas Kohler.
Markus Krausee.
Magali Kreuzfeld.
Felix Kronlage-Dammers.
Thomas und Corina.
Oliver Krüger.
Evelyn Künstler-Wiesmann.
Oliver Kohlfing.
Fabian Lange.
Pisse Langsocke.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Mein Name ist Ipsum. Lorem Ipsum.
René Ludwig.
Robert Manik.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Mann, der regelmäßig Kurden bombardieren lässt, fordert von Israel Schutz von Zivilisten.
Ist es, tatsächlich, ja. Martin Meschke.
Nevermind.
Johannes Möller.
Die Mulle.
Celine Neubich.
Frank Nitsche.
Thorsten W. Noll.
Bernd Nossen.
Silke grüßt Andy. Buchtipp. Sag was, radikal höflich gegen Rechtspopulismus argumentieren. Nur ein kleines Büchlein, aber es lohnt sich.
Hey, du Opferkathole.
Boris Perner.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Philipp Puchert.
Sebastian Quapp.
Axel Rasmussen.
Ich glaube an das Gute im Menschen, rate aber, sich auf das Schlechte in ihm zu verlassen.
Florian Rempel.
Sabine Reppschläger.
Miriam Richter wie der Henker.
Marc Riese.
Moment mal, wir haben noch Gewaltenteilung, dann ist Richter wie der Henker, das ist aber nicht gut. Das ist ja Judge Dredd. Rot ist für die Holger, sie hält, als irgendwann gelesen oder wahrgenommen werden, ist aber genau mein Thema.
Hast du sie verwechselt etwa? Hast du
als
gedacht,
irgendwas
Anna,
gelesen
Rot.
Oder? Das hatte ich irgendwie gedacht, aber hätte ja sein können. Ich weiß es auch, ich weiß ja auch nicht. Anna! Als irgendwas gelesen oder wahrgenommen werden, ist aber genau mein Thema. Ach so, muss man das. Hatte ich auch falsch gesagt.
Ja. Sven Rudloff.
Der Schommi sagt Danke.
Jürgen Schäfer.
Christian Schluck.
Christian Schmidt.
Janine Schöne.
Danke und schöne Grüße.
Susanne Schulze.
Dirk Schumann.
Chip und so weiter.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie?
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
Christian Steffen.
Christian Steifen.
Alice und Bielestein.
Blasenstein.
Pfortensiegelstein.
Pommesstein.
Jogi Löw verabschiedet Rutz und so weiter Stein.
Sabine Stern.
Susan Martin Stöckert.
Günther Stück.
Claudia Tajov.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Matthias Thome.
Moritz Tim.
Mr. Tipp.
Felix, der Danke für die Wochendämmerung sagt und ebenfalls den Lila-Podcast empfehlen möchte.
Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
chillen zu Hause, während Priscilla und Gwyneth Molesworth sich wieder irgendwo rumtreiben.
Und Sebastian und Henry.
Lucy sagt Danke für die Wochendämmerung und remember, be gay, do crime.
So ein Aufkleber, mach doch wenigstens was dreckig. Martin Unterlechner.
Jan van Winkenreue.
Henning Feller.
Familie Felten und Knecht.
Audra Fischer.
Jannik Völker.
Viele Grüße an alle Urlauber aus der Heimat von Andy.
Man tut, was man kann.
Andreas Waschk.
Martin Wittmann.
Sebastian verweist auf Enno von Friedland und stellt fest, wir unterteilen nicht zufällig in Gut und Böse. Wir unterteilen nicht zufällig in Gut und Börse.
Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth.
Boring Wozniak.
Cindy und Timmy Wüst.
Uwe Zieling.
Sag Nein zur... Warte. Sag Nein zur Arbeit!
Und Mito Balaschk. Vielen herzlichen Dank.
Bannafk. Mito Bannafk.
Balaschk.
Bannafk. Ich kann doch lesen, ich bin doch nicht blöd. Hast du mich für blöd? Hast du?
Du kannst nicht kyrillisch lesen.
Das...
Das kann jemand, glaube ich.
Die Mutter kann nicht kyrillisch lesen, obwohl, ne, die
kann das auch. Doch, die kann das auch.
Habe ich schon Danke gesagt? Dankeschön.
Das war die Wochendämmerung vom 3. November 2023. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Eine Produktion von Haus 1.